Welcome everyone to my 43rd episode of my podcast 52 Ways to Success. Mein Name ist Dennis Fischer und keine Sorge, wie immer ist auch diese Folge auf Deutsch. Allerdings solltest du dir schon mal dein Buzzword-Wörterbuch zur Hand nehmen, weil mein heutiger Podcast-Gast Philipp viele englische Worte verwendet. Und warum habe ich ausgerechnet ihn zum Thema Mentoren und Mastermind interviewt? Weil er meiner Meinung nach einer der besten Ansprechpartner ist. Ich kenne ihn hier aus München. Er hat ein eigenes Startup mit seiner Frau gegründet und bei ihnen durfte ich ein Jahr lang arbeiten, habe unter anderem einen Großteil meines Buches dort im Büro geschrieben und ja, mitbekommen, dass sie selbst viele Mentoren und auch Masterminds haben. Und deswegen hat er heute jede Menge praktische Tipps für dich dabei, wie du eine eigene Mastermind aufbaust oder den richtigen Mentor, die richtige Mentorin findest. Let's go! Ja, Philipp, damit herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hi, freut mich.
Ja, was erste Frage, die ich eigentlich allen meinen Podcast-Gästen stelle und auch dir stellen möchte, was wolltest du mal als kleines Kind werden? Weil wahrscheinlich wolltest du nicht Geschäftsführer im Sex-Education-Bereich werden, vermutlich, oder?
Ja, ist schon recht ähnlich eigentlich. Zirkusclown.
Ah, okay.
Nee, ich meine, die Ähnlichkeit hält sich in Grenzen, aber das war tatsächlich mein Wunschberuf als Kind.
Okay, und wie hast du das dann auch irgendwie weiter verfolgt als Kind? Hast du dann angefangen zu jonglieren und Zaubertricks zu machen?
Ja, wir haben tatsächlich so in der Nachbarschaft immer so gemeinsame Zirkusse, die Kinder organisiert für die Eltern. Und ich hatte so ein Buch, da waren so Clown-Sketches drin.
Okay.
Und habe das eine Zeit lang sehr ernst genommen, aber dann auch total das Interesse verloren. Ich glaube, da war ich vielleicht so um die 10 oder so, sodass ich schon das Buch gut lesen und verstehen konnte. Aber danach hat sich das Interesse daran nicht so aufrechterhalten.
Ja, aber ganz spannend. Die Antwort hatte ich auch noch nicht. Also ganz cool. Wenn du jetzt so überlegst, seit du Zirkusclown werden wolltest und bis heute, was waren so die drei wichtigsten Stationen in deinem Leben oder wichtigsten Phasen? Was würdest du da sagen?
Gute Frage. Da geht's ja gleich richtig tief. Also ich wusste lang nicht, was ich nach Zirkusclown wusste ich lang nicht, was ich werden will.
Okay.
Und da würde ich sagen, war eine Station dann, ich habe dann was gefunden, was mich zu der Zeit total begeistert hat. Ich habe dann, nachdem ich die Schule abgeschlossen habe, war ich erstmal in so einem Loch und habe Zivildienst gemacht und mich da ein bisschen orientiert und habe dann was gefunden, was mir mega Spaß gemacht hat und wo ich auch erfolgreich war oder zumindest gutes Feedback bekommen habe. Multimedia Art in Salzburg studiert und dann
was
auch
in dem genau Bereich. Multimedia Art?
Ja, Mediengestaltung plus noch andere mediale Sachen, habe dann quasi eher in dem Mediengestaltungsbereich auch gearbeitet und genau die Sachen gemacht, für die ich mich da auch interessiert habe und das hat mir riesig Spaß gemacht. Das war das erste Mal so ein Confidence-Booster quasi im Studium und erste Agenturjobs oder freiberufliche Agenturtätigkeiten, die ich damals gemacht habe, wo ich gedacht habe, so ja, okay, wow, ich kann ja doch was oder ich bin ja auch in was gut, nachdem die Schule ja wechselhaft oder halt da vor allem durch nicht so hohe Motivation da geprägt war.
Ja.
Dann als nächster Step wurde mir aber irgendwie bewusst, wenn man da so eine Karriere in dem Feld weiter spinnt, wird es halt irgendwann sehr corporate oder sehr kommerziell, habe dann da Sachen beworben. Im Endeffekt ist man ja da Werber, wenn man da kreativ arbeitet, zumindest wenn man auch Geld verdienen will, war ich dann irgendwie Werber und habe Sachen beworben, hinter denen ich halt nicht so ganz hundertprozentig immer stehen konnte und da dachte ich mir so, nee, das ist es irgendwie nicht. Es macht zwar Spaß, die Tätigkeit, aber der Purpose fehlt da irgendwie total und dann hat es gepasst, dass mit meiner Partnerin, dass sie da auch gerade eine Auszeit machen konnte und dann habe ich da erstmal alles stehen und liegen lassen und wir sind nach Asien gegangen und haben erstmal eine Zeit lang in Indien, Thailand, Australien, okay, ist nicht mehr Asien, aber halt von uns aus östlich gesehen in Teil der Weltkugel verbracht, zumindest so, wie wir die Weltkugel per Default unwrappen.
Genau, betrachten. Ja, das ist super spannend. Wenn man nach Amerika geht, dann ist Amerika in der Mitte quasi der Landkarte, der Weltkarte.
Ja, ja.
Und wir denken halt immer, ja, das muss doch so sein. Europa ist doch immer in der Mitte der Weltkarte. Also es ist ganz, ganz cool.
Genau. Es gibt ja verschiedene Emojis tatsächlich. Auch drei verschiedene Emojis. Da, wenn im Standard-Emoji-Set mit drei verschiedenen. Okay, aber da ist die Kugel, eine Kugel, da macht es noch mehr Sinn. Aber stimmt, auch die zweidimensionale Abwicklung ist da sehr unterschiedlich.
Ja, genau. Ja. Okay, und wie lange wart ihr da in Asien und Australien unterwegs?
Jahre. Also wir haben unseren Wohnsitz hier aufgegeben und waren da 2, 3 Jahre oder so.
Okay.
Und haben da habe ich mich dann auch ein bisschen, am Anfang konnte man ein bisschen was gespart und waren jetzt noch nicht unter Einkommensdruck, haben auch gevolontiert für NGOs und so. Und dann, als wir dann dachten, ja, wäre schon cool, hier zu bleiben und hier auch ein bisschen Geld zu
Also hier
verdienen.
meinst du in Asien,
Genau, in Asien, also
ja.
nicht wieder zurückzugehen. Erstmal, da habe ich mich dann mehr mit ja, Entrepreneurship oder eher so die digitalen Nomaden Teil des Entrepreneurships beschäftigt, eher so Lifestyle-Businesses gebaut. Das waren damals so SEO-Websites und Nischenseiten und habe da meine ersten, ja, mein erstes Online-Income so quasi ortsunabhängig generiert.
Über
Versus,
Affiliate Marketing dann
ja,
meistens.
genau, ja.
Ja.
Versus vorher war es halt für mich immer so, okay, muss ich in meinem Beruf an einem bestimmten Ort sein, in der Agentur. Da waren auch viele physische Dinge und so. Das war quasi nicht ortsunabhängig zu machen. Und da war die Ortsunabhängigkeit und überhaupt die Unabhängigkeit mein höchster Wert, sozusagen, ja.
Also schon einer der ersten digitalen Nomaden vielleicht nicht, aber es ging ja damals erst gerade so richtig los wahrscheinlich, oder so Mitte der.
Ja, das war damals noch nicht ganz so populär, wie es jetzt ist, ja. Aber einer
Ja.
der ersten war ich sicher nicht. Aber
Nee.
sagen wir mal so, das war so ein bisschen ein paar Jahre, nachdem das 4-Hour-Workweek rauskam, so ein paar, ein, 2 Jahre danach oder so. Das war noch ein bisschen frischer,
Das Tim
das
Ferriss
Thema.
Buch, ja,
Ja, genau,
genau.
ja.
Ja.
Der Klassiker damals,
Ja,
bestimmt
immer
heute auch
noch,
noch.
gell?
Ja,
Also
ja.
gibt immer noch viele, die mir das Buch empfehlen und
Das ist ein
ja, es.
komisches Buch, aber eigentlich. Ich habe es nochmal versucht zu rereaden.
Ja.
War nicht allzu langer Zeit, das ist schon auch ziemlich, ja, Anekdoten zusammencopy und pasted, also ein großer literarischer Wurf ist es nicht.
Nee, das stimmt, aber halt einfach von seiner eigenen Erfahrung berichtet. Und ich
Genau, er ist
glaube,
eher so ein
worum es.
Mindset-Shift,
Ja,
den er da
genau.
geschaffen hat. Das war, glaube ich, das, was alle so, wow, cool.
Ja, das und es spielt halt so mit diesem Traum, was ja auch das Bild schon vorne auf dem Cover aussagt. Irgendwie, du liegst in der Hängematte irgendwo halt in Bali am Strand
Ja.
und das Geld fließt dir quasi rein, ohne dass du jetzt allzu viel dafür tun musst oder halt 4 Stunden die Woche. Aber das ist ja dann noch okay.
Ja.
Das schafft jeder noch.
Ja,
Also, ich
kenne ich
glaube.
bis heute keinen.
Nee,
Aber ich
gell?
glaube, Passive Income war ein anderes Kapitel von deinem Buch.
Ja, genau, das habe ich jetzt gerade vor längerem veröffentlicht, ja. Aber ja, okay, und die dritte Station? Erzähl mal, was war das dann?
Naja, dann gab es irgendwie so ein Zurückkommen schon auch. Wir wollten uns dann, ich bin immer noch mit der Partnerin, mit der ich damals losgezogen bin, bin ich heute verheiratet und habe ein Kind. Sind wir dann wieder zurückgekommen und wollten das Ganze, die Unabhängigkeit zumindest, was die Arbeit angeht, also das Unternehmertum oder das selber gründen oder das da selbstständig sein, mit nach München nehmen in unserem Fall, was halt nochmal so ein kompletter Shift auch war, was die, ja, erstmal auch den Umsatz, den man dafür braucht, angeht,
Ja, um hier den Lebensstandard zu
wenn man
halten.
Thai-Baht ausgibt und Euros verdient,
Ja.
ist das ein bisschen anders, wie wenn man dann plötzlich in München seinen Lebensunterhalt dadurch mit ein paar Nischenseiten, sage ich jetzt mal, bestreiten muss.
Ja.
Und ja, was war nochmal die Frage mit dem
Was jetzt
Shift?
genau, ja,
Das kann ich
die
noch
dritte
so kurz
Station so,
diese
also
Station vom Zirkusclown weg zu jetzt, oder wie?
hin zu heute, ja, also
Ja.
wir können auch gleich darauf eingehen, das wäre jetzt die nächste Frage und das ist, glaube ich, auch die spannende Frage, was machst du heute? Also jetzt, du hast ja gesagt, Nischenseiten, wo ich kläre nochmal ganz kurz in 2 Sätzen, was Affiliate-Marketing ist, also du hast dann Seiten aufgebaut, wo du halt Nutzer von Google quasi herangezogen hast und hast die weitergeleitet auf Amazon oder auf irgendwelche anderen Seiten. Die hier dann und die Nutzer haben dort Produkte gekauft und du hast dann eben ein bisschen was dafür bekommen, dass du die Nutzer.
So Check24 in Micro.
Ja, genau, dass du die Nutzer da weitergeleitet hast. Und jetzt heute, ja, habt ihr euch ja ganz, ganz erfolgreiches Business im Moment aufgebaut, habt auch Investoren drin und so weiter. Also erzähl mal, was macht ihr heute jetzt eigentlich?
Also ich bin Berufsbeschreibung heute ist quasi Startup-Gründer, Founder oder Co-Founder, habe ich eben mit meiner Partnerin Frau gegründet, beducated.com. Mit beducated sind wir quasi das Netflix für Sexual Wellness und Reproductive Health. Sprich, wir bieten da Online-Trainings und Education im Bereich Beziehungen, Sexualität und ja, sexuelle Gesundheit sozusagen an.
Ja.
Und das Business Model ist eben Netflix-like oder, wenn man will, Freeletics oder Headspace-like. Das heißt, wir sind eine Consumer-Subscription-Software. Man hat eine Monthly oder Yearly Fee und ja, kauft es quasi einmal und ist dann da drin und hat eine ganze Bibliothek, die man in unserem Fall anschauen kann und hat noch ein paar andere Features. Man kann Fragen stellen, kriegt die dann beantwortet und genau, bauen und dann, das Produkt auch da noch weiter. Wir sind ein Startup, das ist jetzt auch noch nicht das Ende
ja.
des Leads auf Produktseite, aber das ist gerade der jetzige Stand. Ja.
Und nehmen, also genau, ihr habt dazu ganz gut den Trend auch erkannt oder selbst mitgeprägt, würde ich sagen. Ich meine, so Startups wie Amorelie sind ja auch erst in den letzten Jahren richtig groß geworden, die halt dann Sex Toys entsprechend verkaufen und ihr kümmert euch halt mehr um die Bildungsseite. Und da gab es ja bislang noch nichts.
Genau, während Amorelie quasi den staubigen Sexshop disrupted.
Genau.
Disrupten wir die Ecke hinten links, wo die Massage-DVDs oder VHS früher standen.
Ja, das ist ein ganz schönes Bild. Ja. Und die ganzen Anglizismen, die du gerade verwendet hast, merkt man ja auch, dass ihr erstmal nur im englischsprachigen Raum gestartet seid und auch, glaube ich, im Moment nur auf Englisch verfügbar seid, oder?
Genau. Wir haben ein paar Tests laufen mit deutschen Produkten, die wir eher über so Kollaborationen vertreiben. Aber es ist eigentlich alles Englisch, bis auf die paar Tests, ja.
Ja, ja, sehr spannend. Und genau, ich bin auch echt, verfolgt es ja jetzt schon etwas länger in den letzten 1-2 Jahren, wie es bei euch da vorwärts geht. Und es ist schon spannend zu sehen, wie schnell ihr jetzt da auch gewachsen seid und ganz erfolgreich seid. Und drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen für die nächsten Jahre.
Genau, ein Shift war da, vielleicht ist das auch der dritte Shift auf dem Weg, quasi von dem ganzen Gebootstrappe, also von dem selbstfinanzierten Lifestyle-Business, wo man eigentlich auch jetzt gar nicht groß investiert hat, wo man halt einfach selber den Content geschrieben hat für die Nischenseiten und so weiter. Also quasi von Bootstrapping zu Venture-Modell, sprich Fremdkapital aufnehmen von Investoren. Und seitdem nennen wir uns halt auch ein Startup. Das war für uns irgendwie so die Taufe, das dürfen wir ein Startup nennen, weil wir jetzt eben wie ein Startup funktionieren, nämlich mit Investoren, Angel-Investoren, in dem Fall also Individuen. Zum Thema Mentoren ist das nämlich auch noch ein Punkt dann. Und genau, das ist auch nochmal so ein großer Shift in zumindest in der Karriereseite meines Lebens geworden, weil da funktionieren schon viele Sachen deutlich anders.
Das glaube ich, ja. Also hast mehr Druck natürlich auch, mehr irgendwie Pflichten, aber deutlich auch natürlich eine größere Reichweite und eben.
Ja, die Aufgabe ist halt plötzlich auch nicht, dass man am Ende des Monats alle Leute zahlen kann. Natürlich ist das auch Teil der Aufgabe, aber die Aufgabe ist vor allem auch, Geld auszugeben, zu investieren, eben in Maßnahmen, die dann vielleicht nicht sofort einen Return haben, aber in sehr absehbarer Zeit. Das heißt, die Aufgabe ist es ein Stück weit ja auch erstmal, rote Zahlen zu schreiben, sonst müsste man ja gar kein Geld aufnehmen, beziehungsweise würde man ja auch gar kein Geld kriegen.
Also
investiert ja keiner in, hey, hier hast du 200.000 Euro, damit du einen Puffer auf deinem Konto hast.
Ja, genau.
Damit du besser schlafen kannst. Das ist ja schon so, hey, diese 200.000 Euro, damit du ein bisschen mehr Budget hast und einen neuen Marketingkanal erschließen kannst zum Beispiel.
Ja, also das war auch spannend für mich, als du damals erzählt hast, als ihr gerade auf Investoren-Suche wart oder auf Business-Angel-Suche. Und du dann eben auch deinen Businessplan ja ausgearbeitet hast und erzählt hast, dass das Feedback eigentlich von 2-3 Leuten war, ja, warum seid ihr denn schon break-even nach 2 Jahren, so nach dem Motto, das ist ja, also habt ihr da kein Potenzial mehr weiter zu wachsen.
Ja, genau.
Und das kann ja nicht der Anspruch sein, sozusagen. Und
meine Antwort war dann immer, wir waren halt break-even from day one, weil wir mussten unsere Miete zahlen.
Genau, ja. Ja, sehr interessant. Und du hast ja schon einen Punkt angesprochen. Wir wollen heute ein bisschen über Mentoren und Masterminds sprechen, aber fangen wir mal mit den Mentoren an. Ich habe jetzt vorhin schon überlegt, als du erzählt hast, du warst so in Asien, hast dir da das Business aufgebaut mit den Nischenseiten und so weiter. Hattest du da schon einen Mentor oder jemanden, dem du irgendwie da gefolgt bist, von dem du viel vielleicht auch kopiert hast im positiven Sinne? Gab es da jemanden?
Da war eigentlich eher so ein Online-Forum, hat da so eine Rolle eingenommen. Und da gab es dann auch so Masterminds, die dann da gematcht wurden. Und also das war quasi eher so eine Gruppendynamik, sag ich mal, die da mein Mindset auch erweitert hat, mehr als jetzt eine Einzelperson.
Und hast dich ja mit anderen quasi digitalen Nomaden zusammengeschlossen.
Genau, ja. Da gibt es eben so ein paar Plattformen, bei denen man sich anmelden kann. Das ist oft auch nicht gratis.
Mhm. Hast du noch einen Namen irgendwie? Weißt du noch, wie die
heißen? Ja, in Deutschland gibt es zum Beispiel den Citizen Circle. Ich glaube, der ist immer noch aktiv und recht groß. Ich war damals im Dynamite Circle. Das ist eher englischsprachig, US-amerikanisch eigentlich, aber auch auf... Damals war es auch noch sehr auf digitale Nomaden. Ich glaube, mittlerweile ist es mehr auf, ist echt jetzt fast 10 Jahre her. Insofern sind die auch alle ein bisschen gewachsen und sind teilweise Investoren und auch irgendwie älter geworden, sowohl persönlich wie auch in ihrer Karriere und Businesses. Ja. Haben viele schon ihr Business verkauft und so weiter. Bin jetzt da nicht mehr so aktiv, kann jetzt gar nicht einen Summary geben, wie das jetzt so ist. Es gibt aber auch da ein paar lokale Gruppen, Meetups sind, glaube ich, auch ganz gut, um da Leute zu finden in der jeweiligen Stadt. Ist auch in Deutschland recht groß.
Ja.
Wobei aufgrund der aktuellen Situation vielleicht auch da ein bisschen weniger gerade geht, aber
dann eher virtuell.
Also das für mich, ich bin eigentlich eher über so eine Gruppe rein und hatte dann im Laufe meiner Karriere sozusagen schon auch Individuen, aber bin erst über die Gruppen Situation.
Ja, ich glaube, genau, ist wahrscheinlich auch für viele einfacher, sich erstmal so mit Gleichgesinnten zu umgeben sozusagen und mit denen dann auf Augenhöhe auszutauschen, als dann auch jemanden zu finden oder sich jemanden zu suchen, der schon irgendwie 10 Jahre Erfahrung in dem Bereich hat. Und
das ist immer ganz cool, wenn diese Gruppe von Gleichgesinnten, wenn man da so ein bisschen, also da ist eigentlich das Imposter-Syndrom, quasi diese psychologische Challenge, dass man eigentlich in die Situation, dass man da gar nicht so dazugehört. Mhm. Das ist ein ganz gängiges, das kennt sich ja jeder so, oh, alle hier sind total krass, aber ich habe mich irgendwie so reingemogelt.
Ja, ja.
Ist jetzt das Imposter-Syndrom so mal kurz zusammengefasst.
Okay.
Da finde ich, ist das eigentlich ein ganz guter Indikator, dass man richtig ist. Also da ist es eigentlich ganz cool, wenn man da eine Gruppe findet, wo man sich denkt so, wow, ich bin hier irgendwie der Doofste im Raum.
Ja, ja, es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du irgendwie... Wenn du nicht der Klügste im Raum bist oder so, dann bist du im falschen. Wenn du nicht der Dümmste im Raum bist, dann bist du im falschen Raum.
Dieses
Prinzip, ja. Ganz gut zusammen, ja, das stimmt. Und aber das ist eher überwiegend, weil ich hatte letztens auch mit einer Bekannten von mir gesprochen, die hat gefragt, gibt es denn noch eigentlich Mastermind-Gruppen für Angestellte? Aber ehrlicherweise habe ich mich da auch noch nie mit der Frage beschäftigt. Du wahrscheinlich auch nicht, gell? Weil du auch dann immer eben selbstständig warst, seit du dich mit Mastermind-Gruppen beschäftigst. Muss ich nochmal recherchieren. Wenn ich was finde, dann packe ich es in die Shownotes, ob es da auch was für
Wäre eigentlich ziemlich gibt. Wichtig
sogar. Total, gell.
Da Business Opportunity für jeden, der zuhört. Weil ich glaube, das wäre was man auch an Arbeitgeber eigentlich auch pitchen sollte. Ich wäre eigentlich auch froh, wenn die Leute aus meinem Team auch Mastermind-Gruppen hätten. Ja, stimmt. Das ist
das stimmt.
Auf Selbstständigen oder auf, wenn wir ehrlich sind, auch auf Wannabe-Selbstständigen.
Ja.
Also muss man auch ein bisschen gut qualifizieren.
Ja.
Am besten mit Leuten sich austauschen, die da eben schon ein paar Schritte weiter sind als man selber.
Ja, ja.
Das ist eine,
Business-Opportunity. Das ist ein wichtiger Punkt, das stimmt. Dann erzähl mal so ein bisschen von deinen Masterminds, oder du hattest ja wahrscheinlich verschiedenste Konstellationen, verschiedene Mastermind-Gruppen. Was war da so dein bestes Mastermind-Erlebnis, wenn du mal so zurückblickst? Gab es da eins?
Also die besten sind eigentlich die über eine lange Zeit laufen. Und das ist auch die größte Challenge von vielen von diesen Online-Masterminds, die da auch über so Foren dann, wo man oft zusammengewürfelt wird. Und da gibt es dann manchmal so, okay, jetzt lass uns mal alle Masterminds machen. Hier sind 5 Leute und ein Termin und ein Zoom-Link. Das ist wahnsinnig volatil oder es verläuft sich wahnsinnig schnell wieder. Also manchmal ist dann kurz irgendwie so ein Spike an Dynamik und dann flacht es halt stark wieder ab.
Ja, ja.
Und dann gibt es vielleicht auch nochmal einen Spike, aber es ist wahnsinnig shaky so vom Setup. Also das sind so die schlechteren Experiences, weil man nur, wenn man wirklich länger in einer Gruppe ist oder sich mit Leuten austauscht, halt wirklich versteht, was auch die jeweiligen Werte und Ziele des einzelnen Individuums sind. Es wird ja oft spricht man dann über eine spezifische Business-Challenge. So, ich brauche mehr Umsatz und ich habe aber irgendwie nur die und die Traffic-Source. Und dann kommt halt dann einer, der, also oft ist so ein bisschen das Pattern, das Muster, dass jeder dann gern sein Know-how auch teilt und dann da halt seine Lösung einfach drüber stülpt, ohne zu hinterfragen, hey, ja, was sind denn eigentlich genau deine Ziele? Wie tickst du denn? Wo willst du eigentlich hin? Was willst du mit deinem Leben? Was willst du mit deinem Business anfangen? Und dann ist halt die Lösung oft, ja, einfach so, das hat für mich funktioniert, genau, und deswegen muss es für dich auch funktionieren und bitte anwende Muster A.
Ja, klar, ich meine, ihr seid auch keine ausgebildeten Coaches in dem Sinne, wo man halt dann eher mehr auf die Fragen oder dem anderen mehr Fragen stellt, sondern man erzählt halt dann eher so beratermäßig aus seiner eigenen Erfahrung und sagt, bei mir hat das so geklappt, probier's doch auch mal aus. Was ja auch prinzipiell nicht verkehrt ist in dem.
Genau, wenn es so formuliert ist, finde ich es auch noch super.
Ja.
Weil oft kann man ja nur von seiner eigenen Erfahrung sprechen, aber oft wird die eigene Erfahrung dann in Advice, oh, du solltest unbedingt mal X machen, was dann aber schon wieder ziemlich pushy ist und das versetzt dann auch in den Stress und dann kommt man da raus, oh, ich muss X machen, ich muss Y machen und aber das funktioniert ja vielleicht gar nicht für mich und dann ist man irgendwie so nach so einem Mastermind-Call ja, eher durch den Wind, als dass man jetzt eine genaue Roadmap hat und wissen und weiß, was man zu tun hat.
Ja, das stimmt.
Da finde ich jetzt positive Mastermind, jetzt fällt mir auch was ein, positive Mastermind-Erfahrung ist dann eigentlich, im Moment bin ich in der Entrepreneur Organization, EO. Da gibt es auch so einen Accelerator. Ich bin da in dem Accelerator-Programm. Das sind eher so die Startups drin oder die noch nicht sich auch qualifizieren, in die große Runde reinzukommen.
Ja, ja.
Und die machen nämlich genau das sehr gut. Da gibt es das Prinzip, wie heißt es jetzt? Naja, auf jeden Fall, genau, Gestalt, das Gestaltprinzip, dass man eben überhaupt nicht Tipps geben soll, sondern einfach nur eher so auf einem Erfahrungsaustausch und das eben auch immer entsprechend formulieren soll. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, anstatt, boah, du solltest mal Pop-ups machen, wo das und das draufsteht. Also ja, das wäre es.
Ja, nee, aber das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, das echt, wenn dann das die Hörer ja aus dem Podcast auch mitnehmen, dass man halt so ein bisschen mehr aus der Ich-Perspektive dann erzählt.
Und vielleicht auch sein Gegenüber bittet, weil oft ist dann einer in der Mastermind-Gruppe, der dann immer die meisten Tipps raushaut.
Ja.
Also so, dass die Leute ungefähr gleich viel zu Wort kommen ist auch wichtig. Und wenn einer da so sehr zu viele Tipps raushaut, du solltest, du musst und so, dann kann man da auch mal drüber sprechen, dass man vielleicht das mal probiert in einer eher ich-bezogenen Kommunikation zu machen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und was mir gerade noch eingefallen ist, eine Frage, du hattest immer eine Mastermind oder es gibt ja auch manche, die haben noch irgendwie zwei Masterminds parallel.
Ja, ich hatte schon aber auch mal zwei, drei oder so. Da gibt es dann irgendwie, war ich in einem, das war vielleicht eher für Performance-Marketing, während eines eher für, also einfach vielleicht gar nicht, dass es so heißt, sondern einfach, weil die Leute da drin jetzt irgendwie sich alle mit Google Ads auskennen, zufällig. Und dann braucht man aber vielleicht noch einen Mastermind oder eine Gruppe an Leuten. Das können ja auch Freunde sein. Das können ja auch andere Arbeitnehmer sein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Freund habt, mit dem ihr euch oft über gewisse Challenges im Beruf austauscht, dann kann man einfach sagen so, hey, sollten wir das nicht mal irgendwie da noch vielleicht den und den einladen und da so eine Art regelmäßigen Stammtisch.
Ich wollte gerade sagen, früher hat man das Stammtisch genannt,
genau, heute ist Mastermind. Das ist eigentlich der gerade hier in der Stadt, in der wir wohnen.
Ja, in München, genau.
Der Stammtisch, ja. Kann man sich ja auch so zusammentun. Das muss ja nicht von dem Online-Forum, es müssen ja nicht anonyme Leute sein, die man neu kennenlernt. Oft hat man ja schon ein paar Freunde, mit denen man sich auch, oder es reicht auch manchmal zu zweit. Ich meine, ich glaube, eine Empfehlung ist schon, mit mehreren Leuten das zu machen, aber zum Beispiel die Mariah, meine Frau, die hat seit Jahren ein Mastermind mit einer Freundin. Und das hält im Vergleich zu vielen anderen Konstellationen, die ein bisschen, wo mehr Leute involviert waren. Und das Zweier-Mastermind, das bringt den beiden immer noch ziemlich viel.
Ja.
Und genau.
Ja, nee, spannend. Okay.
Kann auch eine Lösung sein.
Haben wir viel über Masterminds gesprochen. Lass uns nochmal auf das Thema Mentoren eingehen. Wer war denn da dann so der erste Mentor von dir, an den du dich noch gut erinnern kannst und gerne erinnerst?
Ich will jetzt gar keinen Namen
nennen. Nee, musst du nicht, genau.
Mentoren Anfragen bekommen oder sowas. Ich muss auch sagen, für mich Mentor, ich habe jetzt nie jemanden gefragt, willst du mein Mentor sein? Und ja, ich will dein Mentor sein. Ich würde eher sagen, es sind eigentlich soziale Kontakte, die man auch entsprechend aufbaut, gar nicht jetzt so stark mit einem mit einer Agenda. Ich muss da total viel rauskriegen.
Ja, ja.
Und der muss mir geben, sondern in meiner Erfahrung waren es eigentlich immer soziale Kontakte, wo es so ein Geben und Nehmen war. Die ich jetzt als Mentoren nennen würde, sind quasi schon ja, erfolgreicher als ich in manchen Parametern auf dem Business halt.
Ja, ja.
Und ich habe dann tatsächlich den ersten, den ich jetzt so nennen würde, ohne dass er das wahrscheinlich vielleicht sogar weiß, eben schon über so ein, sogar über den Dynamite Circle.
Okay.
Da gab es dann auch so lokale Treffen und wir hatten dann da so eine Münchner Runde. Mhm. Und das war dann halt so, dass ich, dass wir dann in der Runde uns oft ausgetauscht haben. Und ich schon, oh cool, der weiß da echt viel. Und als ich, wenn ich dann mal Probleme hatte, hatte ich halt so eine gute Beziehung, dass ich den anrufen konnte oder gesagt so, hey, ich weiß jetzt nicht, soll ich jetzt meine erste, das kann ich mich noch erinnern, soll ich meine erste Vollzeitkraft anstellen? Ich hatte immer nur Freelancer, ich habe so Schiss, ja, jetzt irgendwie eine Vollzeitkraft anzustellen. Können wir mal Mittagessen gehen und
ein bisschen Vorteile, Nachteile
besprechen. Kannst du mir da ein bisschen dabei helfen bei der Entscheidung? Und das weiß ich noch, saßen wir da mal Mittagessen und haben uns da, das war quasi so ein Mentor-Mentee- Szenario, ohne, einfach aber nur, weil ich um Hilfe gefragt habe, nicht weil ich gesagt habe, hier ist der Mentorenvertrag oder
irgendwas. Ja, genau. Ja.
Ja, und ich habe halt einfach jemanden, der sich gut damit auskennt, um Hilfe gefragt und der hat mir auch signalisiert, hey, wenn du Probleme hast, dann kannst du mich gerne fragen oder dann, dadurch ist es ein bisschen regelmäßiger geworden in einer Phase mal, ja.
Ja, nee, ich glaube auch gerne, man muss ja gar keinen offiziellen Vertrag schließen oder die Leute dann immer einkaufen oder so, sondern es kann, am besten ist es halt über eine persönliche Beziehung. Und wenn der andere halt auch Lust hat, sein Wissen weiterzugeben. Ich meine, es gibt ja auch welche, die haben super viel Erfahrung, aber haben jetzt keine Lust daran, ihr Wissen zu teilen. Und andere, die könnten den ganzen Tag nichts anderes machen, als irgendwie auch hier ihr Wissen weitergeben und jungen Gründern und ja spannenden Persönlichkeiten helfen. Also, und jetzt heute würdest du sagen, hast du so verschiedene Mentoren dann in Form deiner Investoren oder ist immer noch irgendwie eine Person, die da näher ist quasi?
Ja, ich habe verschiedene Personen und manche sind da sicher näher als andere. Ich würde aber schon sagen, im Moment sind die tatsächlich hauptsächlich im Investorenkreis, was aber auch ein bisschen so geplant war, dass wir uns Investoren reinholen, die uns halt auch echt helfen können. Deswegen haben wir da super Know-how und was da natürlich auch cool ist, dass die da doppelt dran interessiert sind, uns zu helfen.
Ja.
Weil ja, für die auch, weil die auch Stakeholder unserer Company sind.
Genau.
Und auch daran interessiert sind, dass es uns so und der Company so gut wie nur irgendwie möglich geht.
Das heißt, sie bezahlen dich eigentlich noch dafür, dass sie dein Mentor sind, in Anführungszeichen. Ja.
Wenn man so will, ja, genau, ein Stück weit schon, ja.
Naja.
Auf jeden Fall sind sie, ist das ein super Setup, für das ich sehr dankbar bin, dass ich jetzt weiß, wen muss ich anschreiben oder anrufen, wenn ich was über Conversion Rate und Monetization eine Frage habe oder wen muss ich anschreiben, wenn ich über, hey, wie baue ich mein Team von 4 auf 10 Employees oder so und was muss ich dabei beachten, was sind da die Pitfalls oder auch so wie vorhin, was hat für dich, was ist deine Experience, was hat deiner Erfahrung nach für dich gut funktioniert?
Ja, genau.
Weil auch da muss man natürlich aufpassen und ist eine der größten Challenges, die ich jetzt eigentlich habe, auch dieses verschiedene Feedback zu filtern und mich da durch zu navigieren und zu sagen, okay, das nehme ich wörtlich, das mache ich genau so.
Ja.
Okay, bei dem, der spricht aus einer Erfahrung, die ist nicht 1:1 auf uns anwendbar, das muss ich ein bisschen ummodellieren und dann anwenden. Oder auch ab und zu sagen, ja, okay, das hat vielleicht für den funktioniert, ich höre das, aber ich sehe keine Möglichkeit, das auf mein Szenario gerade anzuwenden. Also auch wirklich zu sagen, ja, okay, danke, aber das dann auch
ja, mal nicht. Passt halt nicht 100%.
Ja, genau. Ja, genau. Das passiert sehr oft und ich glaube, das ist von einer der größten Gründer-Challenges. So.
Ja, das glaube ich auch.
Dadurch diesen, also es gibt jede Menge Informationen, dann hat man auch irgendwie 10 Blogs abonniert, die auch zu so einem Thema sind, kriegt da jeden Tag auch noch seine Themen rein und das zu filtern und navigieren ist so eine der Sachen, wo man echt aufpassen muss.
Ja, das ist die perfekte Überleitung. Danke dir zu meiner nächsten Frage. Nämlich, ich wollte nochmal kurz mit dir über das Thema so ins Machen, ins Handeln kommen sprechen. Also du sagst ja selbst, du hast so viele Informationen und du bist ja auch jemand, der gerne auch konsumiert und viele auch Bücher liest, Ratgeber liest, sich irgendwie Blogs anschaut, Videos hin und wieder anschaut, aber Was würdest du so sagen, was hilft dir dabei, jetzt auch wieder persönlich aus deiner Erfahrung, ob das jetzt für meine Hörerinnen und Hörer zutrifft, sollen sie selbst entscheiden, aber was hilft dir dabei, dann auch so ins Umsetzen zu kommen, dich vielleicht auch manchmal zu motivieren, wenn du jetzt sagst, oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wo ich anfangen soll oder ich habe irgendwie heute keinen richtigen Bock oder so, oder hast du auch gesagt, ihr habt einen kleinen Sohn, der ja jetzt auch krank war, mal zu Hause war und so, und was hilft dir da trotzdem jetzt zu sagen, okay, dann setze ich mich heute Abend nochmal eine Stunde hin und mach halt mal?
Also Motivation und Hinsetzen und Machen ist überhaupt nicht mein Problem. Mhm. Deswegen kann ich da gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, außer vielleicht arbeite an was dir Freude macht und was du in die Welt bringen willst. Dann kann man nämlich da an die Motivation einen Haken dran machen, in den meisten Fällen. Aber natürlich heißt es nicht, dass ich immer unglaublich produktiv bin. Es hängt dann eher, kommt dann darauf an, für mich die richtigen Sachen zu machen. Weil nur hinsetzen und machen ist, damit ist es nicht getan. Man muss ja aus unendlich vielen Möglichkeiten genau die richtigen Mausklicks und Tastatureingaben eigentlich machen.
Ja, das stimmt.
Und da gibt es echt viele Möglichkeiten. Deswegen wäre meine Antwort da auf jeden Fall erstmal mit seinem Purpose so connected wie möglich zu sein. Oder vielleicht kannst du es dann nochmal auf Deutsch übersetzen.
Ja, einfach die erste Podcast-Folge zum Thema Warum und Wozu und Start
genau, mit Bayern hören. Kapitel 1.
Genau.
Bezüglich dem Was machen, am besten einen Plan haben und eine Strategie, auf die man dann immer wieder gucken kann. Vielleicht sogar irgendwie ausgedruckt neben dem Screen einen Zettel haben, wo die nächsten, vielleicht die Ziele für den Monat, für das Quartal, fürs Jahr, für 5 Jahre, für 10 Jahre oder wie auch immer man es runterbrechen will, draufstehen und ganz kritisch hinterfragen, okay, ist das jetzt ein Schritt auf den Berg, auf den ich gehen will, oder mache ich gerade einen Umweg?
Ja.
Und da ist leider die Sache, dass oft, also man geht halt dann die Schritte, die einem Spaß machen. Ich mache zum Beispiel total gern immer noch alles, was irgendwie Design und Gestaltung ist. Das ist aber im Moment nicht der große Hebel, der unser Business vorantreibt. Das ist alles nicht perfekt, aber gut genug. Und deswegen sind halt die Schritte dann oft so, ja, okay, ich muss jetzt da in dieses große Excel-Sheet da noch diese Daten reinladen und so verknüpfen oder so Sachen, die mir jetzt nicht ganz so leicht von der Hand gehen, wo ich lieber eine schöne Musik auflegen würde und ein bisschen im Sketch rumspielen und Farben auswählen oder so. Und da muss man immer, oder jetzt darf ich den Fehler selber nicht machen, genau, meiner Erfahrung nach
ja, sehr gut.
Hilft es mir da halt, die Strategie und die mittel- und längerfristigen Ziele vor Augen zu haben und immer wieder einchecken, bin ich jetzt aligned oder nicht.
Und dann den richtigen Fokus einfach zu setzen. Also einfach lasse ich jetzt weg, aber den richtigen Fokus zu setzen, ja. Mhm. Okay, ja, damit sind wir auch schon bei den Abschlussfragen angelangt. Ich könnte noch ewig weiter plaudern, aber mein Ziel ist ja, bei dem Podcast so ungefähr eine halbe Stunde zu machen. Und deswegen lass uns noch mal ein paar kurze Abschlussfragen durchgehen und gerne kurze Antworten. Fangen wir mal an mit den Apps. Das interessiert mich natürlich bei dir auch. Was sind so 1, 2 Apps auf deinem Smartphone, die jetzt vielleicht nicht jeder drauf hat? Also Google Mail kennt jeder, aber hast du irgendwie 1, 2 Apps, die du nutzt?
Hast du schon mal von TikTok gehört?
Nee. Aha, ist kein Witz.
Habe ich nicht drauf.
Hast du nicht drauf? Ich schon. Also können wir jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen. Ich frage nämlich in jedem Training, was ich gebe, wer hat TikTok runtergeladen, und dann immer alle so, ja, meine Kinder nutzen das, aber ich nicht. Und ich denke mir so, ja, ihr müsst ja nicht nutzen, aber wenigstens mal einmal runterladen und mal einmal anschauen.
Das habe ich gemacht, aber ich habe gar keine Social Apps drauf.
Okay.
Auch kein Instagram, kein Facebook.
Ah, krass, das ist sehr
vorbildlich. Deswegen würde ich, wenn ich da so drauf gucke, Notion finde ich super. Ist so ein internes Wiki, Projektmanagement, Wissensmanagement, Notes-App. Super cool. Leider ein bisschen langsam auf Mobile, auf dem Rechner ist noch besser. Deswegen frustriert mich die App auch manchmal.
Notes Feedly, ist für, zum Notizen machen. Notes,
Notion heißt es.
Achso, genau. Okay, du warst noch bei Notion.
Hat auch eine
Notes-Funktion. Ja, okay,
eine Notizenfunktion. Ja. Als zweites würde ich sagen Feedly, einfach ein Feedreader, sprich RSS-Feeds von einzelnen Blogs abonnieren und nicht auf den Algorithmus von Twitter, LinkedIn, Facebook, wo auch immer man so seine Neuigkeiten herkriegt, da weitestgehend auf die Algorithmen zu verzichten, sondern halt ausgewählte Quellen selber abonnieren, finde ich wahnsinnig wichtig. Und da würde ich noch sagen, Pocketcasts für Podcasts.
Ah, cool. Ja, sehr schön. Da haben wir noch ein paar Links, die wir in die Shownotes, die ich in die Shownotes packen kann. Jetzt interessiert mich natürlich auch bei dir. Du hast ja auch schon einige Ratgeber gelesen und natürlich würdest du jetzt antworten, mein Buch hat dich am meisten geprägt, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Was war so das Buch, was dich ja vielleicht am meisten geprägt, verändert hat, was dir am meisten geholfen hat in deiner
Karriere? Ja, ich drehe mich gerade um. Hinter mir ist unser Bücherregal.
Ja.
Sex for Dummies.
Ja.
Sticht er gerade raus.
Nehme ich auch mit in die Shownotes, da muss ich mir, weil das wahrscheinlich beim Podcast irgendwie so einen Explizithaken setzen, wenn ich den veröffentliche, aber das passt, ja.
Nee, das ist tatsächlich von der Four Dummies-Reihe.
Auch vom Wiley Verlag natürlich.
Ah ja, aha. Hört. Puh, sonst sticht jetzt da gerade gar nichts groß raus. Was ich gerade gerne lese, sind die Ratgeber von Stefan Mehrath. Da habe ich gerade einen über Leadership. Finde aber auch diesen, der hat so eine Dreier-Serie, den ersten aus der Dreier-Serie über Unternehmer sein, sehr
okay, insightful. Okay, also der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und so.
Richtig, genau. Ja, der, genau. Du hast ja drauf wie aus dem FF. Ja, das fällt mir so spontan ein. Du wolltest eine kurze Antwort.
Ja, genau, passt. Weil einen Ratschlag, gibt es irgendwie einen Ratschlag oder von mir aus auch so ein Lebensmotto, was du irgendwie mal bekommen hast, was dich begleitet, was du weitergeben und teilen möchtest?
Life's a curry.
Life's a curry,
das Leben ist ein Curry. Das ist mir selber mal eingefallen. Ist jetzt nicht so praktisch anwendbar, aber es ist quasi verschiedene, ein wildes Durcheinander von verschiedenen Gewürzen und Zutaten. Und das zu akzeptieren und zu embracen. Dennis schreibt die Übersetzung in die Shownotes.
Nee, ich hau einfach gleich den ganzen Podcast in DeepL, habe ich mir schon überlegt, und lass ihn übersetzen und dann mache ich zwei Varianten.
Und das zu embracen und zu akzeptieren und damit zu leben, statt jetzt die perfekte irgendwie super Productivity und total durchgetaktetes Leben und so, das ist für mich so, hat das so eine Leichtigkeit so. Ja, mal ist es ein Curry und ob man da jetzt ein bisschen zu viel Salz oder zu wenig Salz reinmacht, dann macht man halt wieder was anderes rein und ja.
Ja, sehr schön. Würzt es wieder gerade so ein bisschen. Genau. Ja, cool. Das war's auch schon. Vielen, vielen Dank, Philipp, für das Interview. Die
Gerne,
Hörer, Spaß gemacht. Hörer finden dich wahrscheinlich auf LinkedIn und auf beducated.com, oder? Was sind so die Kanäle, wo
genau,
man dich finden
kann? Auf LinkedIn und auf Twitter.
Ah,
okay. Jetzt schreibe ich auch jetzt mal wieder ein bisschen mehr.
Sehr gut.
Philipp Steinweber findet man mich bei beiden.
Okay. Ja, perfekt. Dann danke dir und erstmal noch einen schönen und produktiven Tag.
Mach's gut. Ebenso. Ciao.
Ja, das war's schon wieder mit der 43. Folge. Ich habe dir die ganzen Circles und Tipps und Tricks, Buchtipps, Apps und so weiter natürlich in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, du beherzigst auch seinen Tipp mit dem Thema langfristige Ziele setzen und sich da immer wieder dran ausrichten. Und vor allem hoffe ich natürlich, dass du jetzt mal auf die Suche gehst, wenn du noch keine Mastermind hast, dich mit Gleichgesinnten zusammenschließt und mal überlegst, wer könnte denn Mentor, eine Mentorin für dich sein, jemand, der schon einige Jahre weiter ist in dem Bereich und mit dem du dich einfach mal zusammensetzt, triffst und ja, dir Tipps und Tricks holst und dich inspirieren lässt. In dem Sinne wünsche ich dir eine super schöne Woche, bleib inspiriert, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin alles, alles Gute, empfiehl den Podcast gerne weiter, das würde mich freuen. Mach's gut.